Hallo und herzlich willkommen, liebes Publikum. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe der Nullgasse mit mir, Philipp. Heute spreche ich mit Maren Schäfer, seit 2018 Regieassistentin am Nationaltheater Mannheim, über ihren ungewöhnlichen Weg zur Assistenz und über ihre eigene kleine Revolution am Theater aus dem Hintergrund heraus. Hallo Maren.
Hallo Philipp.
Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass wir miteinander reden können über dich und dein Leben.
Ich auch.
Wie geht's dir denn so?
Oh, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich hatte gestern frei, sehr selten in unserem Beruf.
Ja.
Und habe mich so ein bisschen entspannt von den anstrengenden Proben der letzten Wochen. Und
weil du es gerade ansprichst, was machst du so? Was geht gerade?
Gerade geht Onegin, die fünfte White Wall, glaube ich. Da assistiere ich, der Rahel Thiel, unsere Regisseurin. Und wir sind jetzt gerade so mitten in den Endproben. Also wir hatten schon Klavierhauptprobe. Und das ist ja schon immer eine relativ anstrengende Zeit, auch für die Assistierenden. Da sind dann so 10-Stunden-Tage auch mal ziemlich normal. Und dann schreibt man halt abends doch auch noch ein paar Mails, auch wenn man schon 10 Stunden im Theater war. Genau, und deswegen ist jetzt ganz gut, dass im Moment so viele Feiertage sind, weil dann hat man zwischendurch auch mal so ein ganz klein bisschen Entspannung.
Ja, das ist richtig, das stimmt. Lass uns doch von vorne mal beginnen, dass wir dich besser kennenlernen. Wo kommst du her? Wo bist du aufgewachsen? Wie waren so deine Kindheitstage, deine ersten Schuljahre? Erzähl doch einfach mal.
Also ich komme tatsächlich gar nicht so weit von hierher, aus Darmstadt. Also nicht ganz aus Darmstadt, aus Messel, so ein kleiner Ort bei Darmstadt. Und bin da auch in die Schule gegangen und habe dann auch eine Zeit lang irgendwie mal im Odenwald gewohnt. Und genau, und ich war tatsächlich immer, weil es geht ja hier um Theater, hole ich gleich mal aus, wie ich dazu komme.
Gerne,
das willst du bestimmt
gerne.
Tatsächlich gibt es bei uns so eine familiäre Verbindung auch zum Theater. Mein Großvater war Techniker in Darmstadt am Theater. Und also nicht Techniker, sondern bei der Haustechnik und an der Pforte. Und deswegen gab es immer so ein positives Verhältnis zu Theater. Und ich habe auch als Kind dann schon bei uns auf dem Dorf angefangen, im Kinderchor zu singen. Und wir haben da auch immer Theater gespielt. Und so bin ich irgendwie ins Theater so von ganz klein auf, von 3 Jahre an, reingewachsen. Obwohl ich noch nicht so am Staatstheater war, aber das war halt in unserer Familie auch immer so eine so was Tolles, wo es eine Verbindung zu gab. Genau, und dann bin ich so größer geworden und irgendwie war dann mein Berufswunsch mal, ich bin dann mit 11, glaube ich, erstmal in der Oper gewesen, fand es eigentlich mega langweilig, war eine Zauberflöte und ich habe nichts verstanden und habe die ganze Zeit so eher so gesagt, Mama, was geht's jetzt hier gerade? Weil ich zu faul war, das Programmheft zu lesen.
Ja.
Aber wollte danach, weil die Königin der Nacht war irgendwie ziemlich cool und dann wollte ich irgendwie Opernsängerin werden, habe ich dann auch jedem erzählt.
Schön.
Das hat sich dann irgendwann auch mal wieder verloren, dann wollte ich so mit 13, 14 habe ich dann eher gedacht, ich werde Schauspielerin, weil ich halt schon saugern auf der Bühne stand. Und dann fing ich tatsächlich mit, ich glaube schon mit 12, 13 fing ich an im Theater, im Kinderchor zu singen, im Staatstheater und seitdem bin ich halt so Theaterkind. Und das ging dann so richtig los. Mit 15 habe ich Praktikum in der Dramaturgie gemacht und dann war ich nur noch im Theater. Also dann bin ich wirklich, ich glaube, ich habe es in einer Spielzeit mal geschafft. In der ersten habe ich 120 Vorstellungen besucht.
Okay,
Philipp ist total ungläubig.
Mit 15.
Mit 15. Also ich war einfach nur noch in der Oper. Ich habe, glaube ich, so eine Operette, die habe ich, Glückliche Reise von Künicke. Da habe ich gewettet mit dem Dirigenten, dass ich mir das 20 Mal angucke, weil er das natürlich hart bezweifelt hat, weil so gut war die Produktion auch nicht aus heutiger Sicht. Und ich habe die tatsächlich, glaube ich, 22 Mal gesehen und habe dann eine Flasche Champagner gekriegt. So.
Nicht schlecht.
War ganz lustig. Und habe dabei auch neben diesen 120 Vorstellungen, die ich besucht habe, noch 2 Produktionen, glaube ich, selbst gespielt. Auch mit nochmal so um die 20 Vorstellungen. Also kannst du dir überlegen, ich war so jeden zweiten Abend
Nicht zu Hause,
sondern im Theater. Das war echt mein Lebensinhalt. Und naja, irgendwann hat sich dann aber wieder so ein bisschen normalisiert. Und dann wurde das aber auch ein ernsthafter Berufswunsch. Und meine Mutter hatte das am Anfang auch immer so, ja, Sängerin, Schauspielerin, mhm. Und die hat dann aber relativ schnell doch gemerkt, dass das ernsthaft ist. Und hat mich dann auch sehr unterstützt. Also ich habe tatsächlich ja Gesang studiert. Du weißt es, bevor ich jetzt ins Regiefach gewechselt bin. Und habe dann eben mit 16 angefangen, so Studienvorbereitung zu machen. und mich echt intensiv auch mit, also habe dann angefangen Klavier zu spielen und Tonsatz und mich auf die Aufnahmeprüfungen vorzubereiten. Genau, und dann habe ich tatsächlich Gesang studiert.
Weil du gerade davon sprichst, lass uns doch einfach da weitermachen. Wo hast du denn Gesang studiert und erzähl doch mal von deinem Studienalltag, was genau du da gemacht hast oder wie genau das abgelaufen ist und wie es dann aber letztlich in diesen, wie es zu diesem Sinneswandel dann kam, dass es eben dann nicht Opernsängerin ist oder wie ging es nach dem Studium dann weiter? Also da kannst du einfach mal frei erzählen.
Ich erzähle jetzt erstmal was von dem Sinneswandel, weil das ist irgendwie so ein ganz, 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 ganz interessanter Punkt, weil ich empfinde das gar nicht so als Sinneswandel. Irgendwie, ich habe mich halt immer auch als Sänger, so als Theatermensch verstanden und tatsächlich auch schon seit ich Kind bin. Also ich habe ja immer alles gemacht und das Geile ist, übrigens in meinem erste Klasse Schulzeugnis, ich habe halt einfach in der ersten Klasse so die Regie von unserem kleinen Klassentheaterstück Die kleine Hexe übernommen. Ich durfte nicht Die kleine Hexe spielen, weil ich durfte irgendwie nie die netten kleinen Mädchen spielen. Ich war irgendwie schon mit 6 Charakterdarstellerin, I don't know. Das ist ganz lustig. Sondern war die Wetterhexe Rumpumpel. Hab das aber tatsächlich auch in die Hand genommen, weil ich ja immer schon, seit ich 3 bin, habe ich da bei meinem Kinderchor Gesangverein, wir haben immer an Fasching und an Weihnachten Theaterstücke aufgeführt. Und das heißt, ich hatte das schon gemacht und ich war irgendwie damals schon, so in der ersten Klasse war ich schon die Theatererfahrene und habe dann einfach das so meiner Lehrerin aus der Hand genommen und habe halt die Leute da irgendwie hingestellt. Das heißt, sehr du kannst geil. Es dir vorstellen.
Ja. Klein Maren hüpft rum und sagt jedem, wo sie sich hinstellen.
Ja, und es hat funktioniert. Es steht tatsächlich in meinem ersten Schulzeugnis steht drin, dass ich da die Regie übernommen habe und auch so ein großes theatrales Talent habe. Das finde ich immer wieder schön. Und tatsächlich war es auch so, dass ich auch so in dieser intensiven Theaterzeit habe ich auch überlegt, Regie zu studieren. Also das ist nichts, was fern war. Aber irgendwie, da ich immer gesungen habe und eben Gesangsunterricht hatte und im Chor war, war dann erstmal das Gesangsstudium, auch durch diese Identifikation mit den ganzen Sängern, das Näherliegende. Aber ich habe tatsächlich Gesang auch nicht studiert, weil ich unbedingt die perfekte Sängerin sein wollte. Also ich singe gerne und ich liebe es, mit meiner Stimme umzugehen, aber immer aus dem Grund, etwas zu verkörpern und auf der Bühne zu stehen und Rollen einzunehmen. Und ich war auch nie eine Konzertsängerin. Das hat mich nie so sehr interessiert, auch in meinem Studium. Es war immer sehr klar, dass ich Oper machen will. Und so habe ich tatsächlich auch immer in relativ opernspezifischen Studiengängen studiert. Also ich habe tatsächlich angefangen zu studieren in Darmstadt an der Akademie, wo ich auch ja meine Vorbereitung gemacht hatte aufs Studium. Das ist ein sehr kleines Institut, das ist eigentlich nur eine Fachschule, keine richtige Hochschule. Aber da gibt es eben auch die künstlerische Ausbildung Oper. Also es ist auch klar, das ist eine szenische Ausbildung. Die haben aber natürlich nicht die Mittel, große Opernproduktionen zu machen. Aber du hast halt trotzdem ab dem ersten Semester mit allen zusammen szenischen Unterricht. Du machst gleich Szenenabende, das heißt, du steigst schon auch intensiv in Darstellung ein. Und dann habe ich aber nach 1,5, 2 Jahren gemerkt, irgendwie komme ich hier nicht weiter. Und ich wusste ja auch, wie hart der Kampf ums kalte Buffet quasi ist, ja, um die Jobs dann. Und wusste halt, okay, wenn ich wirklich was erreichen will mit dem Singen, dann muss ich auch an eine große Hochschule. Und dann habe ich einfach nochmal gesagt, okay, jetzt mache ich einfach nochmal Aufnahmeprüfungen. Und habe dann aber nur ganz spezifisch 2 gemacht, und zwar an den beiden Hochschulen in Berlin. Weil ich gerne tatsächlich auch nach Berlin gehen wollte, weil ich dachte, da passiert viel, da ist viel Theater, da kann ich viel mitnehmen und es sind einfach, ja, und es sind natürlich auch 2 super gute Hochschulen. Und bin dann an der UdK aufgenommen worden und habe dann tatsächlich meinen Bachelor an der UdK in Berlin gemacht. Und das war schon auch cool, weil das auch ein Studiengang ist, der ist nicht, es gibt an der UdK, es ist eine sehr, sehr große Kunsthochschule, die größte Kunsthochschule in Europa. Und die haben ja wirklich auch alles, aber das Spannende ist, dass Gesang nicht in der Fakultät Musik ist, sondern in der Fakultät Darstellende Kunst. Das heißt, auch da ist total klar, wir sind nicht mit den Geigern und Trompetern zusammen, was manchmal ein bisschen schade ist, weil man nicht so connected dann mit denen, weil es halt sich auch so verläuft, sondern wir sind mit den Musical-Darstellern und Schauspielern und szenisches Schreiben in einer Fakultät. Und da war halt auch klar, ich kann gleich voll ins Theater einsteigen, weil ich auch das Glück hatte, dass mir dann einiges anerkannt wurde und ich mich wirklich konzentrieren konnte. Und das war schon auch eine schöne Zeit. Ich hatte dann leider tatsächlich irgendwann so ein bisschen ein Problem mit meiner Lehrerin und das war dann irgendwie auch doof, weil dann man ist ja dann doch sehr abhängig. Und dann habe ich einen anderen Lehrer kennengelernt, der war aus Düsseldorf und dann bin ich zum Master tatsächlich nach Düsseldorf gegangen. Was aber tatsächlich auch wieder ein Studiengang war, wo ich ganz klar Oper studiert habe und hatte da, trotz dass es eine kleinere Hochschule ist, ganz viele tolle Möglichkeiten, hab Partien singen dürfen. Hatte einen sehr, sehr guten Schauspiellehrer, der uns auch sehr viel wirklich Theater vermittelt hat, wo ich jetzt auch sage, da habe ich wirklich was gelernt, auch für den Job, den ich jetzt mache, weil die Arbeit von ihm mit jungen Sängern einfach total, der ist selber Sänger gewesen, der hat also nicht nur einfach Schauspiel, was man dann nicht mit der Stimme verknüpft unterrichtet, sondern ganz klar, wie gehe ich damit um, dass ich singen muss, dass ich mir ein Timing zu eigen machen muss, und wie bin ich trotzdem ein natürlicher Darsteller, der das so vollkommen verinnerlicht, was er tut und das wirklich tut und nicht nur aufsetzt auf das Singen quasi. Das war ganz toll. Und da fing ich dann aber tatsächlich auch an, ich halte hier voll die Monologe,
ja, das ist ganz lustig. Ich lausche deinen Worten, bitte.
Und da fing ich dann tatsächlich aber auch an zu assistieren, weil es halt so eine kleine Hochschule ist, die brauchen immer auch Leute, die noch so ein bisschen bei den Hochschulproduktionen mit anpacken, Orga machen, und das ist dann halt so ein studentischer Nebenjob und ich war natürlich Studentin und war immer froh, noch ein bisschen Geld zu verdienen.
Ja.
Und dann habe ich tatsächlich in der Produktion, wo ich eine Hauptrolle gesungen habe, Street Scene von Kurt Weill, da habe ich Mrs. Morant gesungen, was schon so auch eben eine der Hauptrollen ist, und habe dabei noch assistiert und irgendwie die Übertitel selbst übersetzt, weil ich die Übersetzung im Klavierauszug so schlecht fand. Und da merkt man halt, ich bin so Theatergesamtereignis. Ja. Mir war das alles wichtig. Mir waren alle Ebenen wichtig. Mir war wichtig, dass das eine tolle Produktion wird und dass ich alles dafür tue, dass das eine tolle Produktion wird. Weil ich als Sänger nie so mich von dieser Ebene frei machen konnte und wollte auch. Weil ich wollte immer, dass ich nicht nur einen tollen Job als Sängerin mache für mich, sondern Theater ist halt, besteht aus so vielen kleinen Teilen. Und ich wollte nicht immer nur dieses eine kleine Teil sein, was irgendwie so sich abschirmt vom Rest, sondern ich wollte immer auch den Rest beeinflussen. Und dann habe ich tatsächlich bei den Folgeproduktionen auch immer wirklich Regieassistenz gemacht, habe dann gar nicht immer auch gesungen, weil ich dann zum Teil auch schon einfach fertig war. Und da kam dann die Idee, dass Regieassistenz ja vielleicht auch spannend sein könnte, und habe dann auch schon so an der Hochschule meine erste Co-Regie mit einer Regisseurin gemacht, der ich auch assistiert hatte vorher. Genau, und so war das, so habe ich studiert.
Wahnsinn, super, also, spannend, wie man von einem Studienfach zum Allround-Paket fürs Theater und für die Oper wird.
Ja, ich glaube sowieso, ein Gesangsstudium ist eigentlich sehr vielseitig. Man lernt da unglaublich viele Dinge und man lernt vor allem, sich auch mit sich selbst auseinanderzusetzen, auch auf der Bühne. Und du lernst natürlich, wenn du diese Theateraffinität hast, vor allem auch Theater und wie das grundsätzlich funktioniert und vor allem Oper natürlich.
Schön.
Ja.
Cool. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber jeder meiner Gäste bekommt hier so eine kleine Schüssel in die Hand und darf ganz spannende private Fragen rausziehen und vorlesen. Ich bitte dich doch einfach mal.
Einen ersten Zettel zu
ziehen. Nimm dir einfach mal einen Zettel und lies die Frage
Na,
vor.
Na gut.
Und dann lass uns drüber sprechen.
Die gute Tupperware. Welches Land steht ganz oben auf der Reiseliste und wieso? Ich bin ja tatsächlich gar nicht so ein großer Reisemensch, der die Welt unbedingt entdecken will und muss. Also ich fahre ganz gerne, wenn ich in Urlaub fahre, einfach an die Nordsee oder wirklich Freunde besuchen oder in die Alpen mal zum Wandern. Es gibt aber tatsächlich so zwei, drei Länder, wo ich gerne mal hinwollen würde. Die sind aber relativ utopisch zu erreichen. Das eine ist Japan. Es ist halt einfach relativ teuer, da hinzukommen. Deswegen habe ich mir das noch nicht geleistet und das steht jetzt auch noch nicht an. Weil ich tatsächlich einfach, ich weiß nicht, die japanische Kultur hat mich schon immer irgendwie fasziniert. Ich weiß nicht so recht, ich kann dir gar nicht so genau sagen, was da der Auslöser ist. Vielleicht auch Madame Butterfly. Das war eine meiner ersten Puccini-Opern. Fand ich total geil. Ja. Irgendwie. Aber es war, glaube ich, auch schon vorher da, diese Faszination für Japan, weil irgendwie ich liebe diese Ästhetik des Japanischen. Es ist einfach irgendwie eine Kultur, die sehr viel Wertschätzung hat, auch für Schönheit und für Feinheit. Und das ist was ich ganz toll finde. Und ich finde in Japan total spannend, dieses Nebeneinander von sehr alten Traditionen, die immer noch im jetzigen Leben total auch ausgelebt werden, und andererseits dieser krassen Moderne. Und ich finde es auch eine interessante Gesellschaft im Gegensatz zu hier, gerade jetzt in Corona-Zeiten, diese Art und Weise, dass man die Gesellschaft auch als Ganzes begreift. Also es ist einfach fern von Egozentrik und Egoismus, sondern man weiß, man ist tatsächlich auch irgendwie ein Glied eines Ganzen, und man hat auch eine Verantwortung für die Menschen um sich rum. Und das ist ja, glaube ich, in Japan auch was sehr wichtig ist. Also das Schlimmste, was du tun kannst, ist quasi jemand anderem Schaden zufügen. Und das finde ich, das sind lauter so Aspekte, wo ich denke, da würde ich gerne mal hin. Ich glaube einfach, dass es auch unglaublich schön ist in Japan. Ich glaube, es ist eine tolle Natur.
Glaube ich auch.
Da würde ich gerne mal hin. Und dann gibt es tatsächlich noch zwei andere Länder. Ich würde sehr gerne mal nach Israel reisen. Ich hatte tatsächlich auch mit unserer lieben Kollegin Shachar eigentlich den Plan, dass ich vielleicht im Sommer sie mal dort besuche. Aber jetzt ist da natürlich gerade wieder so ein bisschen schwierig alles. Mal gucken, ob das klappt und wie dann es im Sommer mit Corona aussieht. Das liegt jetzt gerade so ein bisschen näher. Und ein anderes Land, wo ich super gerne mal hinreisen würde, was aber, glaube ich, einfach irgendwie außer Frage steht, weil das politische System da einfach für Frauen so schwierig ist, ist der Iran. Also Persien ist auch was mich sehr fasziniert, die Wiege der Kultur, und ich glaube, da gibt es unglaublich viel zu sehen. Ich glaube, es ist ein sehr interessantes Land, aber ich als Frau kann mir schwer vorstellen, da jetzt gerade alleine hinzureisen. Also das, da glaube ich, müsste ich mich zu sehr einschränken, und du weißt, du kennst mich, ich bin ein sehr freier Mensch, und ich glaube, das würde mir sehr schwer fallen, mich da zu bewegen, ohne in irgendwelche
Fettnäpfchen
zu treten. Und dann ist halt auch die Frage, will man in ein Land reisen, wo die politische Situation gerade für Frauen so aussieht? Und das ist einfach sehr schade, dass es so ist, aber es ist nun mal leider so. Die Welt ist halt kein Ponyhof.
Wir hatten es ja gerade davon, dass du studiert hast und schon während deines Masters dann selbst Regieassistenz geführt hast und da alle Fäden in die Hand genommen hast. Wie ist es denn nach deinem Studium weitergegangen konkret? Wie war dann so dein Werdegang im Sinne von, ich habe ein Gesangsstudium, aber ich interessiere mich irgendwie für alles am Theater und für das Assistieren und das Unterstützen und hier dem Zuarbeiten, dem Regisseur oder vieles selbst organisieren. Wie ging es nach dem Studium für dich weiter?
Also ich habe 2016 Abschluss gemacht in Düsseldorf, und dann ging es erstmal los mit Vorsingen. Also das ist ja schon, es ist einfach, du gehst überall hin, stellst dich vor, und oftmals klappt es halt auch nicht. Man muss dazu auch sagen, ich habe lange als Sopran studiert, dann habe ich irgendwie ein Jahr vor meinem Abschluss zum Mezzo gewechselt, aber eigentlich mein Hauptbereich sind so diese Zwischenfachpartien, die halt zwischen Sopran und Mezzosopran liegen. Das ist aber wiederum ein Fach, das oft sehr erfahrene Sänger singen, weil es oft sehr dramatischere Partien sind. Und dann auch, wenn ich für Chorstellen vorgesungen habe, war es immer so, ich glaube, mein schönstes Erlebnis war, als ich in Chemnitz vorgesungen habe, und irgendwie, die haben eigentlich einen zweiten Alt gesucht, also einen ganz tiefen Alt für einen Chor. Ich habe dann für Chor mich immer für erste Altstellen beworben, und die haben aber niemanden gefunden. Dann haben sie es irgendwann einfach als Alt ausgeschrieben, die Stelle, weil zweite Alt die halt sehr selten sind. Und dann kam der Chorleiter nach der ersten Runde raus und hat gesagt, ja, also wir machen dann jetzt die Chorstellen, sie und sie und sie sind weiter. Und dann hat er gesagt, sie singen alle ersten Alt, oder? Und dann hat er auf mich gesagt, na, außer bei Ihnen, da habe ich gedacht, Sie könnten auch zweiten Alt vorsingen. Habe ich schon sogar, gut. ich sage, nee, ich singe ersten Alt, die Chorstelle, alles gut. Und dann nach dem Vorsingen, ich bin dann bis in die Finalrunde gekommen, und dann habe ich eine Absage bekommen, und zwar aus dem Grund, dass die Damen im Alt gesagt haben, ich sei ja vielleicht ein Sopran. Das war wirklich meine lustigste Vorsing-Erfahrung. Okay. Und das ist so ein bisschen das Problem. Ich habe halt so eine sehr lange Stimme. Ich kann sehr viel abdecken. Ich habe unglaublich höher. Ich habe sogar in meinem Studium mal Sophie in Rosenkavalier gesungen. Also wirklich sehr hoher Sopran. Wurde dann von der Professorin gefragt, ob ich nicht in ihrem Szenenabend Konstanze singen kann. Wo ich auch so denke, so,
nein.
What? Also nein, das ist wirklich out of range.
Ja.
Und andererseits singe ich auch Dalila und so ein bisschen altlastige Sachen. Und ich singe halt aber am liebsten so Strauss und Octavian liegt mir sehr gut. Aber dann singe ich halt auch gerne Marschallin, weil das liegt halt von der Tessitura eigentlich sehr ähnlich. Aber das sind halt Partien, die ich als junge Sängerin nicht singe. Und mit denen es schwer ist, sich vorzustellen und auch mit so einem breiten Spektrum. Ich bringe dann Sachen mit, die mir gut liegen, aber dann sagen die, ja, aber es passt irgendwie nicht zusammen. Und dann sagt der eine das und der andere das und irgendwie kann man es nie richtig machen und man ist nicht so Fisch, nicht Fleisch. Und das hat es mir leider in dem Vorsingen nicht so leicht gemacht. Mhm. Und ich habe dann aber im Jahr, als ich Abschluss gemacht habe, eine tolle Chance bekommen am Theater in Krefeld und Mönchengladbach. Da hatte ich fürs Opernstudio vorgesungen und habe unter anderem Mutter aus Hänsel und Gretel diese Arie vorgesungen, weil ich die einfach irgendwie, die lag mir sehr gut. Da waren auch immer alle ganz beeindruckt, dass ich das so in meinem Alter so singe und mir da überhaupt nicht wehtue oder da man gar nicht denkt so, oh, das ist aber irgendwie grenzwertig. Mhm. Und das fanden die tatsächlich so gut und die hatten dann in der Spielzeit drauf eine Produktion, dass sie mich dafür als Studierauftrag quasi mit reingenommen haben. Aber die wussten, dass ich auch assistiere und brauchten auch, weil die eigentliche Assistentin irgendwie eine Überschneidung hatte in der ersten Probenwoche, noch jemanden, der mit assistiert. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich das quasi so als Kombiaufgabe übernehme, ob ich nicht Lust habe, das zu assistieren. Und auch zu singen. Und dann habe ich das gemacht. Und so bin ich halt irgendwie, ich bin immer so, ich habe keine normalen Wege, ich gehe immer irgendwelche Sonderwege. Weil das ist ja wirklich etwas sehr Ungewöhnliches, dass jemand in einer Produktion assistiert und singt.
Und einen Studienauftrag hat.
Genau.
Ja. Habe ich so auch noch nicht gehört.
Und das war aber auch cool. Ich habe dann, wie gesagt, assistiert, habe aber eben auch wirklich dann die Zweitbesetzung bekommen, habe die Hälfte der Vorstellungen gekriegt und auch meine Proben wie eine Zweitbesetzung und das war eine tolle Erfahrung und zum Thema, ich gehe nicht den geraden Weg, es war überhaupt schon, also mein Operndebüt war tatsächlich im dritten Semester Bachelor an der komischen Oper mit Calixto Bieto in Dialog de Carmelit, so eine kleine Rolle, wo ich auch als Probencover eingesprungen bin und dann halt einfach die Serie gesungen habe, weil Calixto mich irgendwie gut fand und dann gesagt hat, du singst jetzt die erste Serie.
Du bist es.
Genau, also zum Thema irgendwie, das ist so vollkommen ungewöhnlich, glaube ich, solche Wege. Und das, ich habe jetzt gar nicht so viel gesungen, aber das, was ich gemacht habe, waren irgendwie richtig coole Sachen. Naja, und dann habe ich immer noch so, also ich habe so so ein paar Sachen gemacht, habe auch immer mal gastiert, habe an der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf auch noch eine Produktion gemacht mit so einem Kammerchor und habe dann aber irgendwann gemerkt, oh, irgendwie stellt mich das nicht so richtig zufrieden. Also ich war dann ein Jahr lang irgendwie Vorsingen gewesen und so richtig war nichts in Sicht. Und es ist halt immer so, irgendwann kommt's dann, aber es war halt auch nicht klar, wann. Und dann habe ich echt angefangen zu überlegen, okay, was mache ich jetzt? Und das Assistieren, das stand immer so im Raum, aber ich habe mir gedacht, okay, wenn ich das anfange, dann singe ich nicht mehr, weil ich wusste, was das für ein Job ist. Und wenn ich anfange, mich darauf zu bewerben, dann muss ich mich damit auseinandersetzen, ob ich wirklich noch weiter singen will. Und das war immer noch so ein bisschen mit Herzschmerz verbunden. Mhm. Und ich habe dann aber tatsächlich angefangen, mich zu bewerben. Habe einfach irgendwann gesagt, okay, jetzt mache ich das einfach mal, schicke Bewerbung raus. Ob ich es dann mache, ist immer noch die andere Frage. Und als ich dann meine ersten Bewerbungsgespräche hatte als Regieassistentin, habe ich plötzlich eine Chorstelle gekriegt.
Okay.
Ich war irgendwie im Herbst in Meiningen zum Vorsingen gewesen, habe die ausgeschriebene Stelle damals nicht gekriegt, weil da schon jemand am Haus war, der als Gast, als Krankheitsvertretung da war und den sie dann engagiert haben. Die haben mich dann aber, als sie wieder eine Vertretung gebraucht haben für jemanden, da haben sie mich dann angerufen und gesagt, können Sie in 10 Tagen hier anfangen? So, das war auch wirklich so. Ich hatte 10 Tage Zeit. Ich habe dann in Düsseldorf ich hatte so einen Nebenjob, eine halbe Stelle im Einzelhandel, mit dem ich noch so ein bisschen meine Miete gezahlt habe. Habe dann wirklich den von einem Tag auf den anderen gekündigt, war froh, dass sie mich aus dem Vertrag rausgelassen haben, habe irgendwie meine eine Woche dann so meine Kisten gepackt, habe irgendwie mein Zimmer so vorbereitet, dass ich untervermieten kann und bin dann nach 10 Tagen, also es war wirklich von dem Anruf, bis ich in Meiningen angefangen habe, waren es 10 Tage, bin nach Meiningen gezogen und habe dann an dem Chor gesungen. Das war echt verrückt. Und das war dann auch war eine total schöne Zeit, weil Meiningen ist auch so, ich sage immer gerne, es ist einfach sehr besonders, weil das Theater, das ist eine sehr kleine Stadt in Thüringen, das sind 20.000 Einwohner, aber die haben ein Staatstheater mit 500 Mitarbeitern. Und diese ganze Stadt lebt nur für dieses Theater und um dieses Theater und das ist irgendwie das große Ding, was Meiningen auszeichnet. Und es gibt, glaube ich, wenige Orte, wo du sagst, ich arbeite am Theater und alle sagen, was, Sie sind am Theater, bitte! Die Wohnung gehört Ihnen. Das ja. ist wirklich krass. Und irgendwie ist da auch eine ganz besondere Dynamik, weil halt auch die Leute von überall dahin kommen. Es ist aber jetzt nicht eine Großstadt, wo jeder irgendwie so seine Anknüpfungspunkte hat, sondern du gehst halt miteinander um. Und es war eine total schöne Zeit. Und irgendwie, ich hatte dann aber so ein paar Wochen, nachdem ich da angefangen habe, dieses Bewerbungsgespräch in Mannheim noch. Und ich dachte dann wirklich, ja gut, ich will den Job eigentlich nicht haben. Ich bin ja jetzt hier im Chor und das ist ja alles, was ich wollte. Ja. Und in Mannheim ist aber das Ding, wenn man als Regieassistentin sich bewirbt, man muss vorproben. Das musste ich nirgendwo anders. Und da dachte ich, ich will da jetzt hinfahren und will gucken, wie ich das mache, weil es ist relativ stressig. Also du kriegst wirklich, du hast dein Vorstellungsgespräch, dann kriegst du einen Regieauszug und eine DVD und hast irgendwie eine Stunde oder 1,5 Stunden Zeit, um eine Szene vorzubereiten. Und dann gehst du auf die Probenbühne mit dem Sängerensemble, auch ganz unterschiedliche Leute, die es noch nicht gesungen haben, Leute, die Partie schon ein paar Mal gesungen haben. Bei mir war es, glaube ich, die Zauberflöte, die wir gemacht haben. Nicht, glaube ich, sondern es war die Zauberflöte. Und dann musst du halt mit denen 20 Minuten proben. Und das fand ich irgendwie so spannend, dass ich dachte, dieser Situation möchte ich mich aussetzen und einfach mal gucken, wie ich da drin funktioniere.
Ja.
Na, und ich habe dann tatsächlich so gut da drin funktioniert, dass mir abends dann unsere Spielleiterin Claudia Plasslich schon gesagt hat, bei unserem kurzen Nachgespräch, was sie hatten, ja, also sie können sich darauf einstellen, dass wir ihnen eine Stelle anbieten. Und dann hat es aber wochenlang gedauert und ich saß in Meiningen und habe dann irgendwann gedacht, nee, also jetzt ist aber jetzt, sie haben jetzt doch jemand anderen genommen, also irgendwie ist jetzt auch irgendwie wobei, sie könnten wenigstens mal so freundlich sein und absagen.
Ja.
Und dann irgendwann rief mich dann doch Marvin Wendt, unser Operndirektor damals, an und hat mir diese Stelle angeboten. Und dann war natürlich Chaos in meinem Kopf.
Ja, klar.
Weil ich hatte dann inzwischen in Meiningen war es auch so, es war noch nicht ganz safe, aber es war schon so mir kommuniziert worden, diese Stelle von der Dame, die ich vertreten habe, die wird wahrscheinlich frei werden, die wird nicht zurückkommen und die mochten mich alle sehr gerne, die waren sehr begeistert von mir, sowohl die Kollegen als auch die Chorleitung und es war irgendwie relativ klar, dass das eine feste Stelle wird. Und dann hatte ich plötzlich die Wahl zwischen einer festen Chorstelle, die einem natürlich super viel Sicherheit gibt, die auch mehr Gehalt tatsächlich bedeutet, und ein relativ entspanntes Leben, also so anstrengend wie Regieassistenz ist Chor halt dann doch nicht, einfach dadurch, dass es viel bessere Regeln gibt, viel besseren Tarifvertrag und Meiningen ist ja jetzt auch nicht wie Mannheim so eine Maschine, die ständig Repertoire raushaut in normalen Zeiten, sondern es ist schon alles ein bisschen gesetzter. Und halt einer Stelle, wo ich wusste, boah, das wird sau viel Arbeit. Mannheim hat ja auch so den Ruf für Regieassistenten. Das ist richtig anstrengend. Mhm. Man lernt viel, aber man hat auch sehr viel Arbeit. Und es ist wirklich ja eine Maschine, eine Fabrik. Und irgendwie habe ich dann darüber nachgedacht und das hat mich ein paar Tage umgetrieben. Und ich hatte mir dann auch Bedenkzeit erbeten. Und die Entscheidung war dann aber, ich habe so gemerkt, Chor ist total toll, es macht mir viel Freude, aber es würde mir wahrscheinlich nicht lange oder nicht mein ganzes Berufsleben über diese Freude machen, weil ich bin ein Mensch, ich brauche immer neue Herausforderungen, mir wird tatsächlich nach ein paar Jahren einfach langweilig, auch in einem Job. Wenn ich alles begriffen habe und habe alles mal ausprobiert und weiß, wie die Dinge funktionieren, dann brauche ich neue Herausforderungen. Und ich bin auch jemand, ich habe so einen Drang nach ständiger Weiterentwicklung, auch was die Karriere angeht. Und irgendwie habe ich halt gedacht, okay, im Chor, da kommt nicht so viel. Da ist dann auch irgendwann der Punkt erreicht, gerade als Frau mit Mitte 40 wird wahrscheinlich die Stimme eher schlechter, einfach durch so Sachen wie Menopause. Also eine Gesangskarriere hat einfach eine Ablaufzeit. Nicht bei allen, aber es kann eben passieren. Und Chorsingen ist ja schon auch einfach es ist nochmal anders als Solist. Die Stimmpflege ist irgendwie, also ich merke das einfach bei einigen Choristen auch, dass das dann manchmal ein bisschen leidet. Und da habe ich einfach gemerkt, das wird mich auf Dauer nicht zufriedenstellen. Und die Regieassistenz ist unsicherer, ist zeitlich begrenzt, aber die öffnet mir Türen für andere Dinge. Ich wusste noch nicht was, aber es wird mir garantiert Türen für andere Dinge öffnen. Ja, und dann habe ich mich entschieden, nach Mannheim zu gehen.
Schön. Wahnsinn. Ach, wie cool. Hast du Lust, noch einen Zettel zu ziehen?
Ich habe Lust, noch einen Zettel zu ziehen. Ich bin ja gespannt, was du hier so für Fragen aufgeschrieben hast. Du hast mich ja vorgewarnt.
Richtig.
Gibt es eine Filmserie, bei der dem du selbst nach 15 Mal schauen noch lachst? Gott, das ist jetzt ein bisschen peinlich. Ich habe tatsächlich gerade mal wieder Doctor's Diary geguckt und habe es irgendwie genossen. Ist mir aber, oder Ugly Betty. Manchmal habe ich so einen Hang zu Trash-Geschichten. Mhm. Ugly Betty finde ich auch immer noch eine sehr gute Serie, weil das Schöne ist, wenn du so Comedy, ich bin nicht so ein großer Comedy-Fan, aber wenn du lustige Sachen hast, die aber doch ja so eine gewisse subversive Ader und tatsächlich die Gesellschaft irgendwie beleuchten und gegen gewisse Klischees anspielen. Und das sind beides so Serien, die das tun. Also Doctor's Diary habe ich jetzt wieder gemerkt, okay, vor allem in der ersten Staffel, die anderen werden dann doch sehr klischeehaft und manchmal ein bisschen doof. Aber Ugly Betty ist schon sowas, das ist so eine richtig lustige amerikanische Serie, die sehr viele Sachen sehr aufs Korn nimmt, aber wo die Sachen wirklich anti-Klischee-mäßig bedient werden. Und da lache ich tatsächlich immer wieder. Und wenn ich gerade in so ganz stressigen Produktionsphasen, da kommt es dann manchmal, dass ich sowas auch mal wieder rauskrame.
Ja, schön. Glaube ich, ist ein perfekter Bogen zu meiner nächsten Frage, weil du gerade stressige Produktion gesagt hast.
Mhm.
Ich glaube, viele wissen nicht um den großen Aufgabenpool einer Regieassistentin oder eines Regieassistenten. Wir haben jetzt gehört, wie du nach Mannheim gekommen bist. Mhm. Und meine nächste Frage ist, wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus? Was sind so deine Aufgaben, deine To-Dos, die du als Regieassistentin erledigst, die immer wieder kommen, die mal nur teilweise kommen, mit denen du dich tagtäglich beschäftigst? Wie arbeitest du, was machst du, was ist so deine Aufgabenliste?
Also es ist tatsächlich relativ vielfältig und es ist auch ein bisschen von Produktion zu Produktion unterschiedlich, was so bei einem liegt. Wir sind als Regieassistenten ja schon irgendwie auch so ein Mädchen für alles und ich sage immer so schön, man füllt das Vakuum und man muss da manchmal dann auch sehr darauf achten, dass man nicht auch ein Vakuum füllt, was eigentlich wirklich gar nicht dein Vakuum ist. Also wenn zum Beispiel, ich hatte mal eine Produktion mit einer Bühnenbildassistentin, die halt nicht so engagiert war. Und es endete dann irgendwie darin, dass ich so halb noch die Bühnenbildassistenz mitgemacht habe und die Bühnenbildnerin dann auch bitte immer mich dabei haben wollte bei allen Besprechungen. Und das ist auch ein bisschen gefährlich, weil man hat natürlich als Regieassistentin schon genug zu tun. Aber man übernimmt immer so ein bisschen das, was halt notwendig ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und dann gibt es natürlich es gibt natürlich ganz gängige Sachen. Wir sind natürlich für die Orga sehr viel zuständig. Wir schreiben die Probenpläne. Wir sind so das Bindeglied auch zwischen dem externen Regieteam und dem Haus. Das heißt, wir reden sehr viel mit den Gewerken und versuchen, die Sachen zu organisieren. Wenn irgendwie die Dispo, also wir kriegen früh die Dispo, gucken an, ist das alles so vertretbar, kann man das so machen, liegen die Proben gut, haben wir genug Beleuchtungszeit. Das sind Sachen, die wir einfach nochmal, das macht natürlich die Dispo auch, aber das ist sowas, was wir dann immer nochmal mit dem Regieteam abgleichen. Dann schreibe ich vor Produktionsbeginn auch so eine Mail an alle, sag hallo, so kommt ihr zur Probenbühne, gebt denen alle Infos, die sie so brauchen, schick ihnen die Dispo und so eine Probenplanung und mach dann je nach Regisseur auch so eine erste Probenplanung zum Beispiel. Und mach viel auch so Hintergrundarbeit. Ich schreibe ein Szenario, das heißt, ich liste auf, was sind alle Szenen, wer ist wo dabei, um den Überblick zu haben. Mach dann später auch Stellpläne, Laufzettel für den Chor. Und vor allem bin ich natürlich bei allen Proben dabei. Das ist halt natürlich der wichtigste Punkt. Also ich betreue die Proben, ich schreibe da das Regiebuch und versuche quasi zu dokumentieren, was diese Produktion ist, was in dieser Produktion passiert. Und das ist eben eigentlich fast der wichtigste Punkt, diese Dokumentation, damit am Ende, wenn der Regisseur weg ist, man trotzdem noch nach Willen des Regisseurs oder nach den Vorstellungen des Regisseurs mit diesem Stück umgehen kann. Im Nachgang der Premiere macht man dann quasi auch die künstlerische Qualitätssicherung. Das heißt, ich mache zusätzliche Proben, wenn neue Leute reinkommen in die Produktion, aber auch wenn es lange gelegen hat, wenn man mal irgendwie 8 Wochen keine Vorstellung hat, dann gibt es auch so eine Art Wiederaufnahmeproben mit den Sängern. Die organisiere ich dann, die leite ich. Das ist auch sowas im täglichen Umgang. Du musst die Dispo im Blick haben, wann kommt jemand Neues rein. Wann brauchen die Leute mal wieder eine Verständigungsprobe, weil eben eine Choreografie lange nicht gemacht wurde. Das sind lauter so Sachen, die man im Auge behalten muss. Und letztendlich ist man dafür zuständig, dass halt am Ende alles läuft. So, um es mal so zu sagen.
Ja.
Ja, also alles, was auf der Bühne sichtbar ist, liegt so ein bisschen auch bei uns, dass das immer wieder so läuft, dass es fürs Publikum so passiert, wie es immer passieren soll.
Du hast gerade davon gesprochen, dass du das Regiebuch schreibst.
Mhm.
Ich weiß aus eigener Erfahrung, weil wir gemeinsam daran gearbeitet haben, dass du hier bei uns in Mannheim bei Barbier de Sevilla selbst Regie geführt hast.
Ja.
Was ist da, was, erzähl mir von dem Unterschied zwischen Regie und Regieassistenz. Wir haben, also du bist Regieassistentin und du kennst das Werkeln dahinter.
Mhm.
Jetzt hast du selbst die Aufgabe oder die Rolle der Regisseurin eingenommen und kennst, sag ich mal, die andere Seite der Medaille. Was ist da der Unterschied? Was liegt dir mehr oder was ist stressiger? Was ist anspruchsvoller? Was ist schöner? Genau.
Stressiger, anspruchsvoller, das sind alles Fragen, die kann man, weiß ich gar nicht, ob man die so beantworten kann. Also es ist halt, der große Unterschied ist natürlich, dass du als Regisseur eigenständig künstlerisch arbeitest, ein Stück konzipierst und deine Vorstellungen umsetzt. Als Regieassistent bist du jemand, der zuarbeitet. Es gibt manchmal Regieteams, in denen du auch kreativ mitarbeiten kannst. Ich bin auch jemand, der da eine starke Tendenz zu hat, seinen Senf dazuzugeben. Und das wird auch, also wird bei vielen, wurde das auch von meinen Regisseuren durchaus geschätzt, dass ich da meine Einschätzungen auch abgegeben habe, dass ich Ideen eingebracht habe. Weil ich jemand bin, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ich bin so Vollblut-Theatermensch, ich kann diese Rollenabgrenzungen, die es da oft gibt, die sind einfach mir total unnatürlich. Ich habe auch viele verschiedene Sachen am Theater gemacht. Ich habe auch mal eine Produktion souffliert und so, weil es auch spannend ist, in diese ganzen Felder reinzugucken. Also ich habe auch großen Respekt zum Beispiel vor Souffleuren, weil ich das echt nicht gut kann.
Ich würde untergehen.
Also ich wurde dafür gefragt und habe gesagt, okay, wollt ihr das wirklich? Ich kann es gerne probieren, wenn ihr die Not habt. Aber ist nicht so, als würde ich sagen, ich mache das gut. Ich habe den Sängern irgendwie trotzdem geholfen, aber das ist so... Es gibt, und so bin ich halt, und so dieses, ich möchte das gar nicht so klar irgendwie Grenzen setzen. Das war auch als Sängerin ja so, dass ich das eben nicht gemacht habe. Und das ist mit manchen Regisseuren möglich, mit anderen, die fühlen sich dann auch mal auf die Füße getreten. Da muss ich mich dann manchmal stark zurückhalten. Das ist dann auch okay, weil es ist ja nicht mein Job. Und das ist vielleicht aber auch das, was mich am Assistieren am meisten stört, ist blödes Wort, aber vielleicht so am wenigsten befriedigt, dass einem manchmal halt dieses eigene Denken und diese Eigenverantwortung in der kreativen Sicht dann auch manchmal so unterdrückt werden muss. Was aber natürlich, das ist halt nun mal ein Assistenzjob und so ist es. Und ich habe aber das Glück gehabt, eben viele Teams zu haben, wo das auch nicht so war, wo ich sehr frei als Mitglied von einem Regie-Team auch quasi hineingenommen wurde und wirklich mitdenken, mitarbeiten konnte, wo das gerne angenommen wurde. Und das ist dann immer sehr erfüllend, weil da lerne ich dann letztendlich ja auch am meisten. Weil wenn ich meine Einschätzung äußere und kriege auch ein Feedback dazu, dann kann ich letztendlich auch lernen, ob meine Einschätzungen funktionieren. Und das wiederum gibt mir dann auch das Gefühl, ob ich selber zum Beispiel Regie führen kann. Also für mich war das mit dem Barbier auch ein Wagnis. Ich habe diese Regie-Mitarbeit mal gemacht in Düsseldorf. Da hatte ich aber natürlich noch lange nicht die Erfahrung, die ich jetzt nach 3 Jahren Assistenz habe, wo ich ja auch viele Wiederaufnahmen geleitet habe. Da hat man dann aber natürlich, da muss ich teilweise auch kreativ mit gewissen Sachen umgehen, weil natürlich ich neue Darsteller habe und manchmal habe ich auch Regiebücher. Ich habe Butterfly hier wieder aufgenommen. Das ist eine Inszenierung aus den 60er Jahren. da gibt es einfach keinen originalen Regieauszug mehr von Wolfgang Blum. Da habe ich einen Regieauszug aus den 80ern, wo ganz viele Assistenten irgendwas reingeschrieben haben. Man hat keine Ahnung mehr, was richtig ist. Das heißt, du musst erstmal wieder so ein bisschen versuchen rauszufinden, was war eigentlich die originale Botschaft und wie will ich jetzt mit dieser Regie, mit diesem Regietext in Anführungszeichen umgehen. Weil ich habe nicht mehr das Buch, auf das ich mich verlassen kann, das so meine Bibel ist, wo ich sage, das hat der Regisseur gesagt, so muss es sein. Sondern ich muss einen eigenen kreativen Prozess in Gang setzen, um am Ende ein schlüssiges Gesamtkonzept oder ein schlüssiges Theaterereignis zu produzieren. Und das ist was, was mich total reizt, auch dieses Handwerkliche. Wie vermittle ich den Leuten wirklich miteinander in Konflikt zu gehen, miteinander umzugehen, nicht nur etwas aufzusetzen, sondern wirklich auch emotionale Darsteller zu sein, einen Film, einen psychologischen Unterbau zu haben, der sie da durchführt und der auch einen Bogen über den ganzen Abend macht. Das sind die Sachen, die mich wirklich reizen und das sind die Sachen, die mich eben auch als Zuschauer interessieren. Und ein Theater, wo das einfach nicht so ist, oder gerade Musiktheater, wo die Leute halt schön singen, aber es ist nicht viel dahinter, das interessiert mich einfach nicht. Oder wo Konzepte dann eben nicht wirklich ausgearbeitet, ausgeführt sind von Anfang bis Schluss.
Die dich einfach nicht abholen.
Die holen mich einfach nicht ab, ja. Genau, Philipp. Das holt mich einfach ja. nicht ab.
Verstehe.
Und das kann man ja unterschiedlich sehen, Geschmäcker sind verschieden, aber das ist das Theater, das mich interessiert, das ist das Theater, das ich machen will. Und das war aber natürlich trotzdem jetzt vorm Barbier, also ich wusste nicht, ob ich das kann, wie das funktioniert, weil du kannst es halt erst erfahren, ob du wirklich diesen Job machst, wenn du ihn machst.
Ja.
Das ist auch im Regiestudium. Also mir hat mal eine Freundin, die Regie studiert hat, gesagt, das Wichtigste ist es einfach machen. Du kannst noch so viel Input kriegen und wissen, aber das Wichtige ist, dass du dich erfährst in dieser Rolle und erfährst, wie du reagierst. Und das haben wir natürlich, wenn wir hier die Wiederaufnahmen machen, bis zu einem gewissen Grad, können wir ja schon damit umgehen. Wie gehen wir auch mit Problemen um? Wie gehen wir mit Fragestellungen um? Habe ich eine Antwort? Wie arbeite ich mich in ein Stück ein? Und das war jetzt beim Barbier aber schon nochmal eine besondere Erfahrung und das hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht und ich habe da echt Blut geleckt und möchte gerne weiter Regisseurin sein.
Wenn du dich entscheiden müsstest, ein ganzes Leben lang Regie oder ein ganzes Leben lang Assistenz?
Ja, definitiv Regie.
Okay.
Keine Frage. Also ich bin gerne Assistentin und ich bin auch Assistentin geworden, weil ich Assistentin sein wollte, ja. Nicht um Regisseurin zu werden. Also das war, als ich vor 3 Jahren hier angefangen habe, überhaupt nicht klar, ob das Ziel ist und ich weiß auch jetzt noch nicht, ob das einzige Ziel ist. Also es gibt auch noch andere Sachen. Ich bin super interessiert auch an Operndirektion und sowas, weil mich würde es total reizen, ein künstlerisches Profil für ein Haus auch auszuarbeiten und auch Sänger zu engagieren und ein Ensemble zu besetzen und das eben vielleicht auch anders zu machen, als es meistens gemacht wird, weil ich durchaus das System auch kritisch sehe und gewisse Sachen hinterfrage und aber dann auch aus meinen eigenen Erfahrungen im System gerne Dinge anders machen würde und sich mir die Frage stellt, auch hier zum Thema, ich will immer was Neues und ich will immer mich an neuen Sachen abarbeiten.
Ja.
Auch hier zu erfahren, kann ich es überhaupt anders? Ist es überhaupt anders möglich? Ist das System überhaupt so durchlässig, dass man Sachen anders machen kann? Aber einfach dieses Probieren, ich will mich nicht, also mich stören Dinge und wenn mich Dinge stören, will ich mich aber auch nicht darüber beschweren, sondern ich möchte herausfinden, ob ich die ändern kann. Und ich möchte an den Hebel und das ist eben auch das, warum ich in die Regie gegangen bin. Ich wollte halt, mich hat als Sängerin was gestört, dass eben vielleicht nicht alle auch so arbeiten wie ich als Sängerin und wirklich sich so intensiv in Rollen begeben und auch die Regisseure das manchmal nicht einfordern und so. Und dann, das hat mich gestört und dann habe ich halt gesagt, okay, dann setze ich mich jetzt an den Hebel. Ja. Und so ist es da halt tatsächlich auch.
Cool.
Ja.
Sehr schön. Zieh doch noch ein Kärtchen.
Ah,
zieh
ja,
doch
gerne.
Noch eine Frage.
Uhu. Hier ist eine, die ist auf einem anderen Papier. Hat das was zu sagen?
Das ist noch
übrig geblieben?
Ja.
Okay. Dann guck ich mal, was da übrig geblieben ist. Für wen würdest du gerne mal auf der Bühne stehen? Wer sollte im Zuschauerraum sitzen? Das ist jetzt eine Frage für einen Sänger, aber kann ich ja trotzdem auch beantworten.
Selbstverständlich.
Keine Ahnung.
Gehen wir mal vom Fall aus, dass du Regie führst.
Ja, wer sollte dann im Zuschauerraum sitzen?
Für wen willst du mal inszenieren oder wer sollte mal dein Werk sehen, dass du dir denkst, ja, jetzt habe ich es geschafft?
Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist gar nicht das, was ich, also es sind gar nicht so einzelne Persönlichkeiten. Also mir ist natürlich ein, also natürlich ist mir ein sehr informiertes Publikum, das sich auseinandersetzt mit gewissen Zusammenhängen, das auch so eine gewisse irgendwie breite Information hat und dann auch lesen kann, was ich sagen will, vielleicht eher, also einfach über gesellschaftliche Zusammenhänge oder sowas, ein interessiertes Publikum, das sich beschäftigt mit den Fragen, die ich aufwerfe, das ist mir lieb. Also gar nicht, es geht gar nicht um die Vorbildung, sondern es geht vor allem wahrscheinlich um das, dass man wirklich aufmerksam hinguckt, die Konfliktpunkte wahrnimmt und wirklich sich dann rausgeht und darüber gerne weiter nachdenkt und nicht nur quasi sich berieseln lassen will. Andererseits habe ich jetzt beim Barbier auch die schöne Erfahrung gemacht, dass mir viele Leute gesagt haben, das ist eine Inszenierung für alle. Das ist eine Inszenierung für denjenigen, der das erste Mal in die Oper geht, weil es einfach schön ist. Das ist eine Inszenierung für denjenigen, der das Stück schon in zehn verschiedenen Produktionen gesehen hat, weil es eben gewisse Sachen auch anders erzählt. Und so kriegt da eben jeder, also selbst derjenige, der uninformiert ist, sieht einfach einen super schönen Abend, der ästhetisch ganz wertvoll ist und der schnell ist und mit viel Spaß und Lachen und derjenige, der aber eine kritische Sicht sehen will, sieht es am Ende halt auch. Und das ist, finde ich, also das ist für mich ein ganz, 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 ganz großes Kompliment gewesen. Ich habe eine ganz schöne Mail gekriegt von einer Beleuchtungsstatistin, die mir dann geschrieben hat, na ja, sie hat ja schon auch bei den Beleuchtungsproben, fand sie das Video so toll und fand das so hübsch und dann hat sie sich tatsächlich die Generalprobe angeguckt und dann hat sie aber gemerkt, dass das ja noch so viel mehr ist und sie hat diese Rolle der Rosina irgendwie nie so gesehen. Sie dachte immer, das ist so ein naives Mädchen und das war ja jetzt hier gar nicht so und das fände sie so spannend und es sei eben wirklich eine Inszenierung auch für Operneinsteiger und jeder würde da so sein Positives draus mitnehmen und das ist natürlich schön und letztendlich ist mir das wichtig, dass die Leute kommen, weil sie irgendwie offen sind und weil sie was sehen wollen und weil sie sich auseinandersetzen wollen vielleicht auch und die dann auch rausgehen und das noch arbeiten lassen in sich. Das ist vielleicht das Publikum, was ich mir
sehr
wünsche.
Sehr schön, Wahnsinn, cool. Was machst du denn als Ausgleich zum Arbeitsalltag? Was machst du so privat? Was geht so bei dir, wenn es nicht um die Arbeit geht? Was machst du, um runterzukommen? Oder gibt es noch einen anderen Input, der auch noch was mit der Arbeit zu tun
Privatleben,
hat?
Privatleben, Philipp, wovon träumst du nachts?
Irgendwie sowas.
Nein, ich habe ein bisschen Privatleben und Hobbys habe ich auch noch. Die kommen leider oft zu kurz. Jetzt, also in der Corona-Zeit war das schön, hatte ich sehr viel Privatleben, aber jetzt, wo wir wieder so voll in den Proben drin sind, ist das manchmal etwas, kommt das etwas zu kurz. Tatsächlich ist ein Hobby, was ich seit ein paar Jahren habe, Fotografie, oder beziehungsweise ist nicht nur Hobby, sondern ich mache so auch so Porträtfotografie tatsächlich für Kollegen, so Künstlerporträts. Das ist aber tatsächlich was, wozu ich natürlich nur komme, wenn ich auch so ein bisschen zeitlichen Rahmen habe, weil natürlich das auch mit Bearbeiten etc. einfach Zeit braucht und vor allem auch Muße und Konzentration braucht. Das heißt, ich kann das nicht mal einfach so irgendwo dazwischen schieben, sondern ich brauche dafür schon mal auch ein paar freie Tage, wo ich den Kopf frei habe, um mich da richtig drauf einzulassen. Und habe zum Beispiel aber auch irgendwie so einen künstlerischen Fotoblog gemacht im letzten Jahr, wo ich mit Selbstporträts ein bisschen experimentiert und geschrieben habe, wo ich auch so einen kreativen Output hatte, der außerhalb des Theaters liegt und so ein bisschen eben nicht Job ist, sondern so um seiner selbst willen. Das ist, was für mich total schön ist, einfach auch eine kreative Arbeit zu machen, die nicht eben so jobgebunden ist und mein Leben finanziert, sondern wirklich einfach um des Werkes willen. Das ist ein wichtiger Punkt. Übrigens meine Regiegage. Für meine erste Regie habe ich tatsächlich dann mal in eine richtig teure Vollformatkamera angelegt. So läuft es bei mir. Das ist immer, da werde ich auch immer dran denken, dass die von meiner ersten Regiegage bezahlt wurde, glaube ich, diese tolle Kamera. Und dann habe ich noch so ein paar andere Sachen. Ich engagiere mich zum Beispiel noch in einem Netzwerk, das Regieassistierenden-Netzwerk oder Assistierende-Netzwerk. Wir sind nicht nur für die Regieassistierenden, sondern auch für alle anderen Assistierenden am Theater. Das ist ein Teil vom Ensemble-Netzwerk. Und da bin ich jetzt seit, ich glaube, ungefähr einem Jahr auch im Kernteam, im Vorstand. mit dabei. Und das ist schon auch irgendwie eine sehr, also es ist eine sehr aufwendige Sache und es frisst gerade auch sehr viel von meiner Freizeit, weil es natürlich einfach so ist, eine Gruppe von Assistierenden zusammenzukriegen für irgendwelche Gespräche, Meetings, Zooms, Jourfix, ist super schwierig und letztendlich bleiben da dann oft auch nur Feiertage und Wochenenden, weil irgendjemand ist immer in der Produktion und hat dann halt abends Proben, ist nachmittags in der Beleuchtung noch oder sonst was. Ist gar nicht so einfach, macht aber viel Freude. Wir versuchen da so ein bisschen uns, also erstmal überhaupt mit dem Berufsbild des Assistierenden, auch mit gewissen Schwächen im System für die Assistierenden auseinanderzusetzen. Wir versuchen Hilfestellung zu leisten für Assistierende, die in Konfliktsituationen auch mit dem Haus geraten oder viel zu viel arbeiten, für viel zu wenig Gehalt. Wir versuchen Hilfestellung zu geben, auch was so Vertragsverhandlungen angeht, denen einfach Tipps und Tricks an die Hand zu geben. Wir haben zum Beispiel, ich habe so ein FAQ geschrieben für Musiktheaterassistierende, das wir jetzt an alle Theater versenden wollen, wo es auch darum geht, mal wirklich ein Berufsbild, was gehört dazu, was nicht. Viele Assistierende kriegen auch einfach an den Häusern oft keine gute Einarbeit zum Beispiel, sondern man wird so ins kalte Wasser geschmissen und muss dann halt irgendwie schwimmen oder nicht. Und das ist erstens für die Assistierenden extrem anstrengend. Das ist auch fürs Haus oft anstrengend, weil natürlich dann erstmal viele Fehlerquellen da sind und man ja auch nie genau weiß, wie funktioniert jetzt dieses Haus spezifisch. Und was sind, wie gesagt, auch einfach meine Aufgaben, weil das von Haus zum Teil auch sehr unterschiedlich ist, was die Assistierenden mit übernehmen. Und da wollen wir halt so eine gewisse Norm auch einführen, indem wir uns einfach austauschen, Wissen weitergeben, damit die Leute nicht alle Erfahrungen, guten Erfahrungen macht man natürlich gerne, aber eben auch die schlechten Erfahrungen selbst machen müssen. Und das ist anstrengend, aber das ist auch total erfüllend. Wir haben jetzt auch ein Festival gemacht im Anfang April, das Summer Up, das hat unsere Kollegin Jessie Weiskirchen, die auch hier in Mannheim im Schauspielassistentin war, Assistierende, die hat das vor ein paar Jahren gegründet und wir haben das jetzt dieses Jahr erstmal digital in Dortmund gemacht. Im Herbst ist es auch noch live in Dortmund und haben da Talks gemacht, haben über ganz viele spannende Themen geredet und haben einfach Leute vernetzt zusammengebracht, für einen Austausch gesorgt. Ja, und das ist irgendwie ganz spannend und macht ganz, ganz viel Freude, auch wenn es anstrengend ist.
Glaube ich. Klingt nach viel Arbeit, aber ja, natürlich dann auch.
Aber viel Output, also genau. Man kriegt echt auch viel zurück. Alleine, wenn man merkt, dass die Leute mal loswerden können, was ihre Probleme sind und kann ihnen einfach manchmal mit ein paar Sätzen, ein paar eigenen geteilten Erfahrungen das so auffangen und ihnen irgendwie auch Mut zu sprechen und auch vor allem die Courage für sich einzustehen. Also ich merke das auch bei mir selbst, wenn ich zum Beispiel in irgendwelche Verhandlungen gehe. Das ist so, man ist halt in diesem Job, gerade als Assistierender und du als Inspizient kennst es ja auch, es sind nicht so viele Inspizienten an einem Haus, es sind nicht so viele Assistierende, es ist nicht wie ein Opernsänger-Ensemble, wo es viele Leute gibt, wo man sich austauschen kann. Ich meine, auch das ist noch eine kleine Gruppe, aber es ist immerhin eine mehr.
Ja.
Und dann nochmal, wenn du jetzt Chor und Orchester nimmst, wo wirklich viele Leute viele Jahre zusammen an einem Haus sind und sind ein Ensemble und können miteinander einstehen, auch für Rechte. Das ist ja in unseren Jobs ein Unterschied. Wir sind, also es gibt einfach Häuser, da sind die Assistierenden auch allein oder zu zweit. Wir sind ja hier wenigstens drei. Und plus die Schauspielassistierende, mit denen ich jetzt zum Beispiel auch versuche, mich intensiv auszutauschen, damit wir auch über die Sparten hinweg ein besseres Netz finden und gemeinsam auch für unsere Belange einstehen können. Das ist aber ja eben an kleinen Häusern oft nicht so und die Leute sind unglaublich alleingelassen und es gibt keine Regeln und man kriegt immer nur gesagt, ja, das sind halt so die Lehrjahre, da muss man halt durch. Und es stimmt nicht. Ich finde, du musst nicht durch alles durch. Du kannst auch sagen, nee, so lasse ich nicht mit mir reden, so lasse ich nicht mit mir umgehen. Du musst auch nicht alles akzeptieren, was Regisseure machen. Also das ist auch dieser Geniekult um die Regie, dass es einfach immer noch normal ist, dass da jemand hinkommt, irgendwie seinen Stiefel durchsetzt, egal, ohne Rücksicht auf Verluste und ohne Rücksicht auf auch die Belange und Bedürfnisse derjenigen, die da ihm zuarbeiten. Das ist einfach, finde ich, in der heutigen Zeit nicht mehr akzeptabel. Und da muss gerade das Theater, das ja immer durchaus auch eine gesellschaftliche Funktion hat und eine gesellschaftliche Vorbildfunktion und ja durchaus oft auf den Bühnen sowas thematisiert, muss da, glaube ich, im Hintergrund echt jetzt mal langsam hart dort arbeiten, dass das nicht mehr so ist. Und ich sage nicht, dass nur die Intendanzen das Problem sind, aber das Problem ist tatsächlich, dass Macht zentriert wird und dass Macht ohne zum Teil auch bei Leuten liegt, die eigentlich nicht die Ausbildung oder die Fähigkeiten mitbringen, mit dieser Macht über so ein großes Personal auch verantwortungsvoll umzugehen. Und das ist aber ein Systemproblem. Also das ist dann auch bei der Politik, weil wie besetze ich Intendanzen, wie besetze ich Direktionsposten? Die werden halt dann oft auch mit Leuten besetzt, die halt ein künstlerischen spannenden Lebenslauf haben und da was mitbringen und gutes Netzwerk vielleicht mitbringen, aber einfach keine Erfahrung mit Personalführung etc. haben. Und das ist ein Riesenproblem, weil ein Theater ist vor allem halt auch inzwischen ein moderner Betrieb. Und der braucht natürlich Freiräume, um kreativ zu denken und zu arbeiten, und der kann nicht total irgendwie verschult in dem Sinne werden, so dass man alles irgendwie versucht in ein System zu packen. Das funktioniert nicht. Das merken wir ja auch im Musiktheater ganz oft, dass es da ja einen großen Bedarf gibt, das auch in Strukturen zu packen, weil wir eben so ein großer Apparat sind mit Orchester und Chor, aber dass dann manchmal das auch einem freien kreativen Prozess entgegensteht und dass es da immer ein ganz starkes Suchen braucht nach Prozessen, die für alle die guten Bedingungen bieten. Aber du brauchst halt oben auch jemanden, der eben so einen Betrieb leiten kann, wo es dann nicht, also wir merken das ja jetzt an so vielen Skandalen über Machtmissbrauch am Theater, das ist ja jetzt gerade in Berlin viel gewesen, am Maxim Gorki, an der Volksbühne, dass da viel im Argen liegt. Da kommt ja im Moment auch viel raus. Und irgendwie ist es, ich glaube, es ist kein neues Problem. Ich glaube, es wird nur jetzt einfach darüber gesprochen. Und ich glaube, das hat auch mit Corona zu tun. Aber ich glaube, das ist ein guter und ganz, ganz wichtiger Prozess dafür, dass wir auch Theater neu erfinden können. Und das, da möchte ich auch dran beteiligt sein, sagen wir es mal so.
Willst
Darf ich noch Zettel beantworten?
Genau.
Ich will noch Zettel. Wir machen jetzt eine Schnellfragerunde.
Ich sage dann immer nur
kurze Antworten.
Okay.
Welche Jahreszeit gefällt dir am besten? Ich würde schon sagen Frühling und Sommer. Also ich kann mich nicht so ganz zwischen Frühling und Sommer entscheiden, aber ich mag es auch nicht, wenn es zu heiß ist. Das ist total eklig, aber ich liebe es, draußen zu sein, und ich hasse es, wenn es so regnerisch und doof ist. Und es darf nur nicht schwül sein. Schwül ist das Schlimmste.
So wie heute zum Beispiel.
Kopfweh, ja. Ich habe so Kopfwehwetter. Es ist grauenhaft. Kaffee oder Tee? Kaffee. Ich habe zu Hause eine unglaublich große Teesammlung, lustigerweise.
Da bringen Sie mit.
Die ich auch gerne mal trinke, aber ich trinke viel zu selten Tee. Ich trinke auch gerne Tee, aber irgendwie mache ich mir selten Tee. Aber Kaffee ist so, ich habe auch ungefähr, irgendwie vier verschiedene Kaffeezubereitungsmöglichkeiten, eine Kaffeemühle. Ich bin ein Kaffeefreund. Der letzte Zettel.
Na, hau raus.
Philipp.
Wahnsinn.
Waren gar nicht so viele. Gut. Wonach bist du süchtig? Ah, es ist so klischeehaft, wenn ich das jetzt sage. Also Kaffee tatsächlich, das ist schon eine Sucht. Mate, ich trinke auch. Ich bin ein absoluter Koffein-Junkie. Es ist echt nicht mehr schön. Bananenmate von Miomate, das ist ganz schlimm. Habe ich immer zwei Kästen zu Hause stehen. Und ich habe tatsächlich ein riesiges Schokoladenproblem. Ich habe wirklich aufgehört, Schokolade zu essen mal. Dann habe ich ganz viel abgenommen. Aber ich liebe Schokolade und ich bin leider, das ist wirklich eine körperliche Abhängigkeit, glaube ich.
Mega schön. Maren, vielen Dank für das Gespräch.
Ja,
hat
sehr
mir
gerne.
Sehr viel Spaß gemacht. Es sind dann doch noch einige Sachen bei rumgekommen, die ich gar nicht so wusste von
Dabei
dir.
Dabei reden wir immer so viel.
Ja, also natürlich nicht während der Arbeit.
Nein, niemals.
Nein, nur in der Pause.
Würden wir das tun.
Richtig. Vielen lieben Dank für deinen Besuch.
Ja, sehr
hat mich
gerne,
sehr
Philipp.
Gefreut.
Mich auch.
Und an Sie, liebes Publikum, wir sehen und hören uns dann einfach wieder bei der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.